Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich jede Woche mit einem Gast aus unserer Redaktion oder aus unserem Magazin spreche über ein wichtiges politisches Thema. Ich war ein bisschen länger in der Sommerpause als ursprünglich angekündigt, aber die Pause ist nun vorbei und ab heute geht's wieder los mit einer neuen Folge, jeden Freitagnachmittag. Für die erste Folge der Herbstsaison haben wir ein Thema ausgewählt, das die Debatte in Deutschland seit Jahren dominiert, und nämlich die Migration. Aber anders als ein Friedrich Merz oder ein Robert Habeck oder auch eine Sarah Wagenknecht wollen wir nicht über die sogenannte illegale oder irreguläre Migration sprechen und auch nicht darüber, wie wir unsere Sozialsysteme schützen können, indem wir Migranten bereits vor den Toren Europas aufhalten, sondern wir wollen über die Realität von Migration sprechen für die allermeisten Menschen, die in dieses Land kommen, nämlich die Realität von Arbeitsmigration. Denn Fakt ist, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen in diesem Land kommen aus dem Ausland, um für niedrige Löhne unter sehr prekären und sehr beschissenen Bedingungen zu arbeiten. Und es ist leider auch Fakt, dass ohne ihnen die Wirtschaft nicht laufen könnte. Doch ihre Geschichten bekommen in der Debatte und in der Presse vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Für das Thema haben wir einen super Gast heute, nämlich der Journalist Sascha Löber. Sascha Löber hat ein Buch veröffentlicht vor wenigen Monaten mit dem Titel Ganz unten im System, wofür er mit vielen Menschen in diesen Situationen gesprochen hat, ihre Geschichten angehört hat, ihre Perspektiven gesammelt hat und dabei aufzeigt, wie ein System von Subunternehmerketten sowohl in Deutschland als auch in den Heimatländern Hunderttausende Menschen in die Bundesrepublik lockt und sie unter fiesesten Ausbeutungsverhältnissen beschäftigt und irgendwann letztendlich ausspuckt. Doch bevor wir mit Sascha sprechen, habe ich noch eine kurze Ankündigung, für die euch bekannt sein wird, wenn ihr den Podcast etwas länger schon hört. Und zwar, wenn ihr uns gut findet, wenn ihr wollt, dass Jacobin Weekly noch lange sendet, dann bitte abonniert uns auf Spotify oder welchen Plattform auch immer, gebt uns eine gute Bewertung und empfiehlt uns weiter. Denn wir können nur weitermachen, wenn, wie im Kapitalismus es immer so ist, wir auch weiter wachsen. Vielen Dank. Hallo Sascha und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Jacobin Weekly nach meiner etwas längeren Sommerpause. Danke, dass du hier bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir wollen heute über dein Buch sprechen, Ganz unten im System. Ein Buch, das vor ein paar Monaten erschienen ist, das die Lage von Migranten und Wanderarbeiter in Deutschland thematisiert, in unterschiedlichen Branchen. Ich habe bereits ganz, ganz viele Fragen für dich aufgeschrieben, aber ich würde zuerst mit ein bisschen lapidaren Frage einsteigen, und zwar, dass viele Ausländer oder viele Migranten in Deutschland arbeiten, oft im Niedriglohnsektor, und dass sie essentiell sind für das Weiterfunktionieren der deutschen Wirtschaft, ist an sich jetzt keine neue Information. Was hat dich dazu getrieben oder dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben, und inwiefern ist dein Buch anders als die Bücher, die bereits auf dem Markt sind?
Also ich muss dazu sagen, ich schreibe schon relativ lange über das Thema Migration. Also ich habe viel gemacht über die Situation von Asylbewerbern und Asylbewerbern, die hier versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen, und über die bürokratischen Hürden, die ihnen da in den Weg gelegt werden oftmals. Und ich habe im Herbst 2022, für die Wochentaz eine Geschichte gemacht über rumänische Bauarbeiter in Frankfurt und war da auch in so einem Arbeiterwohnheim. Und das war ein ziemlich bedrückender Ort. Also es war alles sehr eng. Das roch nach Essen. Die Sanitäranlagen hätten schon längst ausgetauscht werden müssen. Also es waren so ein bisschen Zustände, wie ich sie aus Asylbewerberheimen kannte. Zugleich fand ich, ist es halt einfach ein fulminanter Unterschied, weil Asylbewerberheime sind ja per se oder in der Idee jetzt erstmal darauf angelegt, dass die Leute kurz da sind. Und die Menschen, die ich damals diesen Arbeiterwohnheim besucht haben, das waren aber alles Leute, die teilweise seit 10, 20 Jahren in Deutschland gelebt haben. Das heißt, es war vollkommen klar, da ist auch nichts Provisorisches dran. Die Situation dieser Leute verbessert sich auch nicht mehr, sondern das ist tatsächlich die Art und Weise, wie diese Leute in Deutschland leben. Und das hat mich halt einfach interessiert, da mehr zu überberichten, weil ich das Gefühl habe, Migration ist so ein Dauerthema in den Medien. aber es wird eigentlich immer unter dem Blickpunkt Asylbewerber und Asylbewerberin verhandelt und oft auch unter also Kriminalität. Haben wir genug, sind die Kommunen gut genug aufgestellt, um Leute unterzubringen? Aber über diese Leute, die seit teilweise 10 bis 20 Jahre in Deutschland sind, super wichtig für die deutsche Wirtschaft sind, hört man, abgesehen von so ein paar Höhen, so mit Corona oder so, relativ selten was. Und deswegen wollte ich dem ja einfach mal in der Breite auf den Grund gehen.
Und lass uns vielleicht am Anfang über das Strukturelle dahinter sprechen, weil dein Buch heißt ja ganz unten im System. Du sprichst im Buch tatsächlich von einem System, das die Einwanderung und die Reinpressung, würde ich fast sagen, von diesen Menschen in das Niedriglohnsektor zwingt. Also du sprichst von Strukturen da. Und mich würde interessieren, wie... Was sind genau diese Strukturen, wie welche Institutionen und Mechanismen, aber vielleicht auch Dynamiken sind da essentiell?
Also erstmal grundsätzlich, ich meine mit System vor allen Dingen den Aufbau, wie diese Branchen aufgebaut sind. Also alle Branchen, die ich mir im Buch anschaue, die funktionieren ähnlich. Ich finde, man kann sich das wie so eine Pyramide vorstellen. Man hat so ganz oben an der Spitze hat man große, renommierte Firmen. Das sind so oftmals Familienunternehmen oder so Traditionsunternehmen. Und die machen die Arbeit aber nicht selbst, sondern lagern die aus an sogenannte Subunternehmen. Das wäre dann so die Mitte der Pyramide. Und diejenigen, die die Arbeit verrichten, sind die Arbeiter, die aus dem Ausland kommen. Die stehen halt sozusagen ganz unten. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn so von oben Geld reinfließt in die Pyramide, dann bleibt so auf jeder Stufe was hängen. Und es kommt natürlich nur noch ein Bruchteil unten bei den Leuten an. Und das ist ein Aufbau, den man in fast allen Branchen findet, die stark migrantisch geprägt sind. Und es ist, wenn man das jetzt erstmal hinterfragt, aus Sicht der Generalunternehmen wirtschaftlich, komisches Wort, aber sinnvoll, würde man ja fast sagen. Also für die großen Firmen heißt es ja, man minimiert das Risiko, man stellt die Leute nicht fest an, sondern man lagert das Risiko aus. Wenn es so Auftragsschwankungen oder so gibt, man holt sich immer nur so viele Leute, wie man gerade braucht. Das hat für die großen Firmen aber noch den Vorteil, wenn man es so nennen wird, dass sie sich auch ein Stück weit der Verantwortung entziehen können. Also alles, was ich in meinem Buch festgestellt habe, Verstöße gegen Arbeitszeitgesetz, dass die Leute kein Urlaubsgeld bekommen, dass sie kein Krankengeld bekommen, dass sie durch die Bank weg schwarz bezahlt werden, das geht alles auf das Konto der Subunternehmen. Das heißt, es sind nicht die großen Firmen, die sich da die Hände schmutzig machen, sondern es sind diese kleinen Firmen in der Mitte sozusagen. Und wenn du fragst, welche Institutionen, das sind natürlich die Firmen selbst. Das ist aber auch, also wirklich wichtiger Teil ist da auch, sind auch die Kontrollbehörden, weil einfach viel zu wenig kontrolliert wird. Und zu den Mechanismen, es läuft halt super viel über Druck und Angst. Also man muss wissen, dass diese Leute, die kommen alle aus Ländern, wo es so gut wie keine Jobs gibt, beziehungsweise die Jobs, die es gibt, sind deutlich schlechter bezahlt als in Deutschland. Die kommen oft hierher, um für ihre Familien zu sorgen. Also das ist was mir immer wieder begegnet ist, dass es nicht darum geht, was für sich selber zu machen, sondern zum Beispiel das Studium der Kinder zu finanzieren. Und die sind hier in Deutschland in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis gefangen, weil an der Arbeit oftmals auch die Unterkunft hängt. Das heißt, wenn die ihren Lohn zum Beispiel nicht bekommen und sich dann bei ihrem Chef beschweren, laufen die Gefahr, eben nicht nur den Job zu verlieren, sondern von heute auf morgen noch auf der Straße zu stehen. Und über dieses, über diese Mischung, sage ich mal, aus so Ausweglosigkeit, Angst und Druck funktioniert das System. So ist es sozusagen am Laufen gehalten.
Und ist es, Gastarbeiterverträge hat die Bundesrepublik bereits seit 60, 70 Jahren. Also, dass Arbeitskräfte aus dem Ausland, in Anführungszeichen, importiert werden, um Löcher in dem deutschen Arbeitsmarkt zu stopfen, ist nicht neu. Aber dieses System von Subunternehmerketten, die auch die Verantwortung quasi immer weiter vor sich herschieben, wann ist das entstanden? Weil das gab es, glaube ich, in den 50er Jahren wahrscheinlich nicht, oder? Zumindest nicht in dem Ausmaß.
Das gab es in den 50er Jahren auf jeden Fall auch schon. Also wahrscheinlich nicht in
wirklich?
Den Aha. gab es in den 50er Jahren auf jeden Fall auch schon. Das ist interessant, weil du jetzt so diese Kontinuitäten ansprichst, ne? Also ich habe bei der Suche nach der sozusagen der Historie von Arbeitsausbeutung in Deutschland bin ich auf eine Dissertation von 1914 gestoßen. Da hat jemand die Situation von polnischsprachigen Landarbeitern in der Landwirtschaft untersucht. Und das ist so eins zu eins derselbe Mechanismus wie heute. Es gab nicht genug Bauern in Deutschland, die Felder beackert haben. Deswegen hat man sich Leute aus den polnischsprachigen Gebieten geholt, die diese Arbeiten übernommen haben. Und die wurden genauso ausgebeutet wie heute. Die wurden teilweise auch, das ist mir auch bei den Recherchen begegnet, die wurden teilweise auch unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt. Die mussten Deutschland auch wieder verlassen. Also es war schon damals dieses, die Leute sollen kommen, die sollen hier arbeiten, dann sollen sie mal bitte gehen. Also die mussten tatsächlich aus Deutschland raus. Und zu den Subunternehmen, das ist nochmal ganz interessant, das findet sich sogar schon bei den Zwangsarbeitern in der NS-Zeit. Also auch, klar, auch damals wurden in Deutschland Ausländer beschäftigt. Und schon damals lief es teilweise so, dass so die großen Firmen das nicht, die Leute nicht bei sich angestellt haben, sondern die Leute auch damals schon mal Subunternehmen angestellt waren.
Wow, krass. Aber heute ist zumindest anders insofern, also zumindest in dem Buch, da geht es nicht ausschließlich, aber sehr viel um Rumänen und Bulgaren. Zwei EU-Länder sozusagen, wo die Menschen nicht mehr wieder gehen müssen. Und wo sie quasi das Recht haben, in Deutschland zu bleiben und zu arbeiten. Trotzdem sind sie aber, trotzdem können sie aber so ausgebeutet werden. Und das hat mich interessiert, warum es nicht gelungen ist, durch die Freizügigkeit innerhalb Europas, dass diese Menschen nicht mehr ganz so auf ihre Arbeitgeber angewiesen sind, wie zum Beispiel Menschen, die ohne Arbeitserlaubnis nach Deutschland kommen.
Naja, aber aus den genannten Gründen. Also das Lohn, also die Löhne, muss man sagen, die Löhne in den Herkunftsländern steigen inzwischen auch. Es kommen auch weniger Leute aus. Das ist auch ein Problem tatsächlich für die Wirtschaft. Aber in vielen Branchen und in vielen Regionen der Herkunftsländer, da ist das Lohngefälle immer noch so groß, dass es sich lohnt, nach Deutschland zu kommen. Das heißt, es ist eine Situation der Ausweglosigkeit, die dazu führt, dass die Leute herkommen. Und es ist hier in Deutschland eben dieses Klima von Abhängigkeit, von Druck, von Angst, das dafür sorgt, dass die Leute in diese Beschäftigungsverhältnisse eingehen. Man muss zum Beispiel auch sagen, wenn man sich das anguckt, viele der Leute, die nach Deutschland kommen, die sind hier weit unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt, ne? Also ich habe Leute getroffen, die haben ein Ingenieurstudium in ihrer Heimat abgeschlossen und arbeiten hier als Hilfskräfte auf dem Bau. Oder was man auch Bau oft hat, das Problem, dass Leute tatsächlich Fachkräftearbeiten übernehmen, aber nur als Hilfskräfte bezahlt werden und das auch teilweise über Jahre. Und auch hier, der Mechanismus, dass es funktioniert, ist die Ausweglosigkeit der Leute und dieses Lohngefälle, dass, obwohl es oder das, die Differenz der Löhne zwischen Deutschland und den Herkunftsländern, die zwar abnimmt, aber immer noch groß genug ist, dass die Leute das mit sich machen lassen.
Das heißt, es kann nicht funktionieren, ohne dass es auf der deutschen Seite, auf unserer Seite sozusagen, Firmen gibt, das heißt auch Arbeitgeber gibt und viele Experten, Agenten, die ganz genau wissen, wie dieses System funktioniert und sehr bewusst auf diese Ausbeutung setzen.
Ja.
Konntest du auch mit solchen Menschen sprechen während deiner Forschung für das Buch? Gibt man das offen zu in den entsprechenden Kreisen?
Also so richtig offen ist es, glaube ich, schwierig, aber ich bin sehr, sehr froh. Ich habe auf dem Bau einen Subunternehmer getroffen, der mir erzählt hat, erstmal, wie die Zustände auf dem Bau sind und auch, welche Auswege er sozusagen sucht. Da müsste ich vielleicht mal ganz kurz erklären, wie das System auf dem Bau funktioniert und wie Subunternehmerketten funktionieren. Also man hat es auf dem Bau immer so. Sagen wir mal, Wohnungsbau, es gibt eine öffentliche Ausschreibung für ein Wohngebiet. Sagen wir mal, einfach halt aber 1 Million. Also meistens geht es ums mehr Geld und mit 1 Million kann man ganz gut rechnen. Dann bewerben sich viele von diesen großen Generalunternehmen darum. In der Regel kriegt derjenige, der das günstigste Angebot macht, den Zuschlag. Der gewinnt die Ausschreibung, der macht die Arbeit aber nicht selbst, sondern gibt sie an ein Subunternehmen weiter, behält eine Provision ein, teilweise auch Garantien ein. Also es kann sein, dass da bis zu 20% dann schon mal fehlen. Das heißt, beim ersten Subunternehmen kommen nur noch 800.000 an. Der macht aber auch nochmal dasselbe. Der macht die Arbeiten auch nicht selber, sondern gibt es nochmal weiter, der hält nochmal was ein. So, und irgendwann beim vierten oder fünften Glied der Kette ist man dann bei der Firma, die tatsächlich die Arbeiten ausführen. Und da fehlen von dieser 1 Million halt einfach schon eine ganze Ecke. Da sind dann, sagen wir mal, vielleicht noch 600.000 oder so übrig. Und genau, sehr froh, dass es geklappt hat. Ich habe einen rumänischen Subunternehmer getroffen, der auch schon seit langer Zeit in Deutschland ist, wirklich eine kleine Firma hat und mir so ein bisschen was erzählt hat über diesen Druck, der da herrscht. Ne? Also der hatte eine Ausschreibung, also der war angeheuert worden für ein Projekt. Der war, weiß nicht mehr, ich glaube so das vierte oder fünfte Glied in der Subunternehmerkette. Und dann ist es mit einmal eng geworden mit der Zeit. Also das Subunternehmen über ihn hat angefangen, Druck zu machen. Hat gesagt, okay, also ne, du hast diesen Auftrag angenommen und dann ist die Deadline und du musst fertig werden. Und er wusste, dass er das Projekt fertig machen muss, weil er ansonsten kein Geld zieht. Deswegen hat er seine Leute Wochenende arbeiten lassen. Deswegen hat er sie länger arbeiten lassen. Und hat aber gesagt, ja, aber wie soll ich das bezahlen? So von diesen 600.000, die ich noch habe, kriege ich das einfach nicht mehr gebacken, dass die Leute regulär bezahlt werden. Das heißt, er hat angefangen, die Leute schwarz zu bezahlen. Und das fand ich mal ganz gut, weil man ansonsten immer, glaube ich, relativ schnell so schwarz-weiß denkt und einfach nur denkt, okay, das sind diese Leute, die ausbeuten. Das ist auch vollkommen richtig. Aber was man da nicht vergessen darf, ist, dass diese ganze Branche unter einem extrem finanziellen Druck steht, eben durch diese Subunternehmerketten. Und dass die Leute tatsächlich, ich will es überhaupt nicht entschuldigen, ne? Aber das habe ich wirklich mehrfach gehört, die Leute haben Probleme, das auf legalem Weg zu machen. Und es ist besonders beim Bau wirklich einfach total krass. Also es gibt so Zollbeamte, die sagen, dass jede Baustelle in Deutschland von organisierter Kriminalität betroffen ist. Das ist jede Baustelle. Das ist halt einfach ein sehr, 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 sehr verbreitetes Phänomen.
Dann lass uns noch mal ein bisschen über das Ausmaß von diesem System sprechen, weil du hast vor allem drei Industrien angeguckt, ne? Bau, Transport und Fleischverarbeitung. Herrscht ein ähnliches System in allen drei Sektoren oder gibt es da Unterschiede? Also, weil zum Beispiel Tönnies, der eine ganz große Rolle spielt in deiner Reportage, greift Tönnies auch, also die Fleischfirma, greifen sie auch auf solche Subunternehmer oder arbeitet man da nicht doch direkt, eher direkt für Tönnies? Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich glaube, du weißt, welche Firma ich meine.
Ja. Also erstmal muss man sagen, es ist nicht nur Tönnies, sondern alle Firmen in der Fleischbranche arbeiten so. Und da hat sich schon tatsächlich was geändert. Also die Fleischbranche ist auch nochmal ein ganz interessantes Beispiel, weil man da wirklich versucht hat, gegen den Kern des Problems vorzugehen. Also diese Subunternehmerketten. Also in der Fleischbranche gilt seit Januar 2021 das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Das heißt, dass die Firmen, große Firmen mit mehr als 49 Beschäftigten, die dürfen kein Fremdpersonal mehr beschäftigen. Also das geht nicht mehr so, dass die Leute über Subunternehmen beschäftigt sind, sondern die müssen die Leute fest anstellen. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für Tönnies, das gilt für alle großen Betriebe in der Branche. Und das war, das muss man erst mal sagen, grundsätzlich ein Riesenerfolg. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute jetzt fest angestellt sind. Dieses Gesetz beinhaltet auch, dass die Arbeitszeiten digital erfasst werden müssen. Das ist so Wohnstandards gibt für die Gemeinschaftsunterkünfte. Vielleicht dazu, in der Fleischbranche waren die Bedingungen wirklich extrem. Also die Leute haben teilweise 12 bis 16 Stunden gearbeitet, die haben teilweise zu sechs auf dem Zimmer geschlafen, da haben sich dann zwei Leute im Bett geteilt. Ne? Also wenn der eine nach Hause gekommen ist, ist der andere los zur Arbeit. Das gibt es jetzt so in dieser krassen Form nicht mehr. Weswegen das Gesetz auch als so ein Vorzeigebeispiel gilt. Aber ich sehe das so ein bisschen skeptisch, weil so der Eindruck erweckt wird, dass jetzt alles okay ist und das ist es tatsächlich nicht. Also man trifft immer noch Leute, die in heruntergekommenen Wohnungen untergebracht sind. Man trifft auch immer noch Leute, die komischerweise mehr als 8 Stunden arbeiten, trotz dieser digitalen Verordnung. Und ganz großer Punkt vielleicht auch nochmal zu dem Gesetz. Das gilt für den Kernbereich der Branche, ne? Also es gilt für das Schlachten der Tiere, Verarbeiten des Fleisches. In so einem Schlachthof fallen natürlich ganz, ganz viele andere Arbeiten an, zum Beispiel das Reinigen der Geräte. Und da sind die Leute immer noch über Subunternehmen beschäftigt. Und da hat sich eigentlich gar nichts getan. Und da gibt es eben auch noch ganz, 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 ganz große Probleme.
Und was ich an deinem Buch besonders schön fand, ist, wie sehr die, ich möchte nicht sagen die Betroffenen, aber die Subjekte selbst zu Wort kommen. Also du hast wirklich mit sehr vielen Menschen gesprochen, die in diesen Branchen arbeiten, die in diesen Heimen leben und mit ihnen über ihre ihre Perspektiven und ihre Erfahrungen gesprochen. War das, also ich kenne es ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass es oft schwierig ist, diese Menschen zum Sprechen zu bringen. Wie war für dich die Recherche selbst, Kontakt mit diesen Leuten aufzunehmen, sozusagen?
Von Branche zu Branche total verschieden. Also ich hatte bei der Bauwirtschaft, war ich mit einem Mitarbeiter vom PECO-Institut unterwegs. Alex Virus heißt er, der ist selber Rumäne. Der hatte viele Kontakte zu den Leuten. In der Fleischbranche und Transportbranche war es wirklich so, dass ich auf eigene Faust unterwegs war. Und das war besonders in der Fleischbranche extrem mühsam. Also muss ich auch sagen, so mühsam, wie ich es eigentlich noch nicht erlebt habe. Also ich war eine Woche im sogenannten Fettfleck unterwegs. Das ist so eine Region in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo es die meisten Schlachthöfe gibt. Und war da wirklich eine Woche im Umkreis dieser Schlachthöfe unterwegs, habe Leute angesprochen. Ich war so in Wohngebieten unterwegs, wo ich wusste, dass da viele Menschen arbeiten und arbeiten leben. Ich war so in Lebensmittelgeschäften unterwegs. Und es ist super einfach, Leute zu finden, also man trifft relativ schnell Leute, die in der Branche gearbeitet haben und schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber es war super schwer, jemanden zu finden, der sich wirklich die Zeit nimmt und mal im Detail darüber spricht oder auch Dokumente, einfach weil die Leute extreme Angst haben. So, und das ist aber das, was ich eingangs schon gesagt habe, dieses Klima, ne, diese Abhängigkeit vom Arbeitgeber, zu wissen, in der Heimat warten Leute, die auf das Geld angewiesen sind, und auch zu wissen, dass, wenn man was Falsches sagt, relativ schnell den Job los ist. Was ich aber auch sagen muss, dass, wenn man das, oder wenn ich das dann einmal geschafft habe, diese Skepsis oder diese Furcht so ein bisschen den Leuten zu nehmen, ich habe die auch alle anonymisiert, dann waren die sehr froh zu reden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es ein extremes Mitteilungsbedürfnis gibt, dass die Leute sich einfach nicht gesehen und gehört fühlen und das Gefühl haben, okay, es kriegt eigentlich keiner so richtig mit, wie es ihnen hier geht.
Und was für Perspektiven hast du dabei oft erlebt? Also viele von den Menschen, mit denen du gesprochen hast, wie du gerade sagtest, wollen das, also entweder überweisen sie einen Teil des Geldes zurück in die Heimat, weil da Menschen angewiesen sind, oder sie sparen das Geld für eine eventuelle Rückkehr, war oft mein Eindruck von den Erzählungen. Aber gibt es auch, oder hast du auch mit Leuten gesprochen, die auch fest in Deutschland bleiben wollten? Also was ist da oft die Einstellung der Menschen, mit denen du gesprochen hast?
Naja, es ist tragisch, niemand. Also alle Leute, von denen, mit denen ich gesprochen habe, war keiner, würde ich mal sagen, gerne hier. Da hat keiner eine richtige Perspektive gesehen. Ich weiß noch, einer, das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, das war ein Bauarbeiter in Frankfurt, der hat gesagt, er will Geld verdienen, damit es seine Tochter einmal besser hat als er und damit die in Rumänien bleiben kann und nicht nach Deutschland kommen muss. Also ich krasses Statement fand. Das ist ein bisschen, wie du sagst, also oft habe ich das Gefühl, ist der Aufenthalt hier verknüpft mit einem Ziel. Also da geht es halt darum, dass man sagt, okay, man will das Studium der Kinder finanzieren oder man will ein Haus in der Heimat bauen und spart dafür Geld. Ob die Leute dann tatsächlich zurückgehen, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Also ich habe auch Menschen getroffen, wo ich das Gefühl habe, die haben so ein bisschen das klingt tragisch, aber die haben so ein bisschen den Kompass verloren. Also da war zum Beispiel jemand, der ist für seine Familie nach Deutschland gegangen, dann hat die Ehe nicht gehalten. Er hat auch den Kontakt zur Tochter verloren. Das heißt, er hat eigentlich, wenn man jetzt so sagen will, gar keinen Grund mehr, hier zu sein, so richtig. Also zumindest, wenn es darum geht, Geld für die Familie zu verdienen. Und der ist halt trotzdem hier einfach so ein bisschen hängen geblieben. Ne? Der hangelt sich jetzt von Job zu Job. Das heißt, es gibt's auch, dass Leute, glaube ich, wenn die lange in diesen Strukturen arbeiten, ja, dass man dann irgendwann so ein bisschen, schlimmes Wort, aber so ein bisschen hängen bleibt. Und das ist, glaube ich, auch dann wirklich schwer ist, rauszukommen.
Ja, ich glaube, das ist auch oft in der Diskussion, nicht nur hierzulande, aber auch in den Heimatländern sozusagen, das fehlt oft in der Diskussion über die Realität von Migration, was das mit Menschen macht und wie sehr das soziale Bindungen schwächt, wenn man Rumänien oder Bulgarien anschaut, wie viele Menschen diese Länder verlassen und oft dann weder in Deutschland oder dann zu Hause Anschluss haben. Das ist oft sehr tragisch. Das fand ich auch bei deinem Buch durchaus berührend, solche Geschichten, weil das findet wenig Platz in der rechten Erzählung über Migration sowieso, aber oft auch nicht in der linken, finde ich, dass es durchaus diese tragische Seite gibt für viele Menschen, wo wir im Sinne von der gesellschaftlichen Linken auch keine wirkliche Antwort anbieten können. Das Einzige, was wir anbieten können oder das, was wir empfehlen können sozusagen, ist der Kampf für bessere Bezahlung, besseren Arbeitsschutz etc. Aber diese emotionale, menschliche, kulturelle Seite ist schwer politisch zu artikulieren. Es war nicht schön, dass du das auch so in die Erzählung reingebracht hast. Aber lass uns noch mal über diese linke oder politische Antworten sprechen, weil das kommt auch in deinem Buch vor. Mich würde ein paar Fragen da interessieren, weil so ein Klischee-Antwort von Sozialisten, wenn wir über Arbeitsmigration sprechen und auch Antirassismus sprechen, ist heimische und ausländische Arbeiter müssen zusammenkämpfen durch den gemeinsamen Kampf. Entdeckt man sozusagen die gemeinsamen Interessen und überbrückt Xenophobie, Ausländerhass etc. Aber mein Eindruck war oder ist, dass in diesen Industrien es größtenteils eigentlich keine heimische Arbeiter gibt, mit denen man sich verbrüdern oder identifizieren konnte. War das auch deine Erfahrung? Hast du da Fälle gesehen, wo es da solche Zusammenkünfte gibt oder bleibt man sehr abgeschottet?
Also grundsätzlich ist es schon richtig, dass, wie gesagt, die Branche, die ich mir angeguckt habe, da in diesem sagen wir mal Einstiegsbereich, wo man vielleicht auch keine Ausbildung braucht, wo man relativ schnell reinkommt, da gibt es wirklich kaum noch Deutsche und deswegen ist es natürlich auch schwer, dann eine Zusammenkunft herzustellen, ne? Oder dass da gemeinsam was entstehen kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt es natürlich schon. Also es gibt diesen, es gab ja letztes Jahr diesen großen Streik in Grevenhausen. Die LKW-Fahrer,
ja.
Genau, LKW-Fahrer, die alle aus Zentralasien oder größtenteils aus Zentralasien kamen, aber für eine polnische Spedition unterwegs waren und zweimal, ich glaube jeweils ein bisschen über einen Monat, die Arbeit niedergelegt haben und eben da geblieben sind auf diesem Rasthof in Grevenhausen. Und die wurden stark unterstützt, zum Beispiel vom DGB hier in Deutschland. Oder die hatten so ein Wortführer bei den Verhandlungen. Das war ein niederländischer Gewerkschafter. Das heißt, auf Seiten der Gewerkschaften ist da auf jeden Fall eine Bewegung da hin zu diesen Menschen. Es gibt zum Beispiel die Gewerkschaft, die für den Bau zuständig ist, die IGBAU. Da gibt es inzwischen so einen eigenen Tarif, der sich an sogenannte Wanderarbeiter richtet. Oder was vielleicht auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist so die Selbstorganisation der Leute. Da gibt es so ein relativ prominentes Beispiel, ein bekanntes Beispiel, die nennen sich 7-Sterne-Kranfahrer. Das ist so ein Zusammenschluss von rumänischen Bauarbeitern, die sich eingangs einfach in so einer Facebook-Gruppe gefunden haben, ausgetauscht haben, über gute und schlechte Arbeitgeber etc. Und die sind inzwischen auch verbunden mit der Gewerkschaft, mit der IGBAU und machen zum Beispiel Veranstaltungen zusammen. Also auf der Ebene Gewerkschaften und migrantische Arbeiter und Arbeiterinnen gibt es das inzwischen schon so. Oder mein Gefühl auch vermehrt, dass es da eine Zusammenarbeit oder einen gemeinsamen Kampf gibt.
Aber nimmst du wahr oder kann man attestieren, dass es durchaus eine Zunahme an Organisierungsprozessen gibt? Also mein Eindruck ist, dass also Faire Mobilität zum Beispiel, diese Beratungsstelle vom DGB, die wirklich hervorragende Arbeit macht, auch das Beispiel in Grevenhausen, was du gerade erwähnt hast, mein Eindruck ist, das bleiben immer Leuchttürme, dass aber drumherum insgesamt die Lage nach wie vor ziemlich düster und atomisiert aussieht. Oder irre ich mich?
Ich wüsste auch nicht so richtig, wie man es anpackt. Also ich finde, das ist schon, also besonders Faire Mobilität, das ist inzwischen wirklich so ein deutschlandweites Netzwerk von Beratern. Ne? Das sind oft Leute, die selber eine Einwanderungsgeschichte haben, die Leute auch in der Muttersprache beraten können. Und mein Eindruck ist aber, dass es, und die eine super Arbeit machen auf jeden Fall, aber mein Eindruck ist, dass es oftmals das Problem ist, dass viele Arbeiter und Arbeiterinnen nicht wissen, dass es dieses Angebot gibt, beziehungsweise immer noch davor zurückschrecken, es anzunehmen. Also ich weiß, die Mitarbeiter gehen zum Beispiel, da war ich auch mit, so auf Felder, wo die Leute Spargel ernten oder die stehen auch vor Schlachthöfen und verteilen Zettel. Aber ich glaube, diese Hürde, sich dann tatsächlich zu melden, ist immer noch sehr hoch für die Arbeiter und Arbeiterinnen. allen Dingen ist die Hürde unglaublich hoch, wirklich was zu machen und wirklich gegen den Arbeitgeber dann gegebenenfalls auch vorzugehen. So, und ich, mein Gefühl ist, was helfen kann, also auf dieser Ebene, ist, glaube ich, aufsuchende Arbeit, dass man noch mehr in die Unterkünfte auch geht der Leute, dass man, das ist natürlich unglaublich personalintensiv, aber dass man noch mehr Leute zur Verfügung hat, die in diese Unterkünfte gehen, die sich wirklich Zeit nehmen für die Leute, die diesen Schritt von Unterkunft zu Beratungsstelle sozusagen überbrücken. Weil dieser Schritt ist, glaube ich, immer noch groß für viele Leute.
Ja, also klassisches Organizing eigentlich, ne? Aber wie du sagst, sehr personalintensiv und glaube ich auch aus Sicht der Gewerkschaften, also es ist immer so eine Frage von Kosten-Nutzen, ne? Also man muss sehr viel Zeit und Energie da rein investieren und erst recht in diesen Branchen mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, dass es nicht klappt am Ende. Und das fand ich auch interessant in deinem Buch, jetzt auch nicht unbedingt überraschend, aber erst recht, wenn man temporär hier ist zu arbeiten, wenn es wirklich primär darum geht, Geld zu sammeln für die eventuelle Rückkehr in die Heimat, wo man dort seine Basis hat und dort vielleicht sein Haus aufbauen will, dann will man erst recht nicht sich mit dem Arbeitgeber anlegen, weil man ist ja nur temporär hier, dann schluckt man das für 5 Jahre vielleicht, kriegt aber das Geld und geht nach Hause. Und ich glaube, das macht es auch leider noch schwieriger für die Gewerkschaften oder auch für die Betroffenen, die Arbeiter selbst, da wirklich einen Gegenkampf zu organisieren.
Absolut.
Ich fand auch ein interessantes Beispiel, das du gabst. Ich glaube, das war jetzt auf dem Bau, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber das Beispiel von rumänischen Arbeitern, als dann die Schwarzarbeit eingestellt wurde in ihrem Arbeitgeber, dass die verärgert waren, weil das für sie letztendlich am Ende des Tages weniger Lohn bedeutet hat. Ja. Also man muss das dann auch verbinden mit einer Änderung in der Branche, sei es auf der gesetzlichen Ebene, dass insgesamt halt Arbeit mehr wert sein muss und das wiederum bedeutet Änderungen außerhalb dieser Branche und Änderungen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt und in der Gesellschaft letztendlich.
Ja.
Aber sehr schwierig dann zu verknüpfen mit Menschen, die in der Regel wenig Deutsch sprechen und nur für eine Zeit lang hier sind. Jetzt auf die Zukunft geblickt oder auf die Zukunft schauend. Du hast ja direkt im Eingang des Buches steht, dass dieser Sektor, also die Zahl an ausländischen Arbeitskräften im Niedriglohnsektor sich fast verdoppelt hat zwischen 2014 und 2022, ne? Ungefähr, wenn ich das richtig wiedergebe. Ist das ein Trend, der sich fortsetzt? Weil du hattest vorhin gesagt, dass auch die Zahl an Menschen, die nach Deutschland kommen, weniger wird, auch weil die Situation in den Heimatländern sich langsam auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen verbessert. Wie siehst du die Zukunft dieses Niedriglohnsektors oder den Ausländeranteil darin und dieses System von Ausbeutung?
Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass sich die Situation ändern wird und zwar dass es da so ein bisschen so ein positives Szenario gibt und ein negatives Szenario. Also genau, das hatte ich eingangs schon gesagt, viele Menschen kommen aus Osteuropa, die Zahl sinkt, aber sie sinkt schon seit 2015. Und hinzu kommt auch noch, dass diese Branchen mit einer hohen Fluktuation zu kämpfen haben. Also besonders zum Beispiel in der Fleischbranche, im Einstiegsbereich, am Schlachtband, die wenigsten Leute halten das ein Jahr durch. Die sind nach ein paar Monaten sind die weg, entweder bei einem anderen Arbeitgeber oder in einer anderen Branche. Das heißt, für die und muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der Bedarf wächst. Also in Deutschland haben wir nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen Arbeitskräftemangel. Und der Bedarf an diesen, also sogenannten, ne, also Arbeitskräftemangel im Sinne von Jobs, für die man jetzt keine Ausbildung braucht. Und dieser Sektor wächst besonders stark. Das heißt, der Bedarf an Menschen, die diese Arbeiten ausfüllen, für die sich in Deutschland niemand mehr findet, der steigt eher. Und das heißt für die Unternehmen natürlich, dass es irgendwann schon zum Problem wird. Wenn die Mitarbeiter alle weglaufen und nicht mehr genug nachkommen, wird man sich sozusagen was einfallen lassen müssen. Und da, wie gesagt, sehe ich so ein bisschen zwei Szenarien. Das eine ist, dass man noch mehr schaut, dass man noch verzweifeltere Leute rekrutiert. Das hat man zum Beispiel in der Transportbranche. Da ist es inzwischen so, dass ein Großteil oder ein sehr, sehr großer Teil in Deutschland auf deutschen Autobahnen, es sind polnische Speditionen, die finden aber auch in Polen keine Fahrer mehr, sondern die akquirieren inzwischen Leute in Zentralasien, wie man ja zum Beispiel in Griffenhausen gesehen hat. Ne? Auch in Deutschland, also man hat es auch in der Fleischbranche ganz vereinzelt, dass da inzwischen auch Leute aus Nordafrika, aus Südamerika arbeiten. Das ist aber noch so ein bisschen so ein Randphänomen, einfach weil die Auflagen für Drittstaatler in Deutschland zu arbeiten immer noch hoch sind. Ne? Aber das ist so ein bisschen ein Szenario, was es gibt, dass man sagt, okay, es kommen nicht mehr genug Leute aus der EU, deswegen geht man noch weiter nach Osten, versucht noch mehr verzweifelte Leute zu kriegen. Und das andere Szenario, und das ist natürlich ein bisschen das Szenario, auf das ich hoffe oder auf das man hofft, ist, dass es da wirklich so ein Umdenken gibt und dass Firmen versuchen, die Leute zu halten. Weil, wie gesagt, irgendwann wird das ja zum Problem. Die Leute gehen, es kommt keiner nach. Man muss sich irgendwas einfallen lassen, die Leute zu halten. Und das wird natürlich nur bei besseren Arbeits- und Lebensbedingungen gehen.
Mhm. Ja. Glaubst du, oder meinst du nicht, dass man auch ein bisschen Scholzes Besuche in Westbalkan zum Beispiel oder jetzt auch ein mögliches Assoziierungsabkommen mit der Ukraine auch unter anderem unter dem Aspekt gedacht werden, wir brauchen noch mehr billige Arbeiter und Bulgarien und Rumänien reichen nicht mehr aus?
Ja, klar.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Ich meine, du hattest vorhin gesagt, es muss ein Umdenken geben und es könnte einem Umdenken geben. Und am Anfang der Folge haben wir darüber gesprochen, dass wenn wir über Migration in Deutschland sprechen, ne, seit 2015 verstärkt, aber auch, ich meine, ich komme ja aus den Vereinigten Staaten, ich kenne auch die Diskussionskultur dort. Wir haben immer so ein Bild von kriminellen Ausländern, Menschen, die in unsere Sozialsysteme einwandern, um quasi uns abzuzocken. Nicht zu leugnen, dass es vielleicht auch mal so einen Fall gibt. Dabei ist aber für die überwiegende Mehrheit von Menschen, die in dieses Land kommen, aber auch in alle reichen Länder kommen, sind sie da, um zu arbeiten und befinden sich, wie dein Buch heißt, ganz unten im System. Wie meinst du, können wir dazu beitragen, also als linke Medien, aber auch insgesamt, ein Umdenken, nicht ein Umdenken, weil das Umdenken muss ja stattfinden in den Gewerkschaften, aber es muss vor allem auch eine Verschiebung in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen stattfinden. Ne? Und ich glaube, für mich ist die Frage, wie können wir da eine andere Erzählung reinbringen? Wie können wir das Framing von der Migrationsfrage in Deutschland ändern, sodass nicht immer diese angebliche Problemfälle im Vordergrund stehen, sondern die Millionen Menschen, die wirklich hart arbeiten, die unverschämt ausgebeutet werden und die letztendlich auch dieses Land am Laufen halten.
Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass man informiert und dass man auch mit Fakten informiert. Ne? Also weil jetzt gerade auch, das ist ja eine Diskussion, die es mit Asylbewerbern gerade gibt, die gab es aber auch damals zur Arbeitnehmerfreizügigkeit, also 2011 rum, ist diese Angst vor der Einwanderung in die Sozialsysteme. Also die gab es damals auch bei der EU-Osterweiterung, dass man halt einfach Angst hatte, dass die Leute herkommen und sich an die Sozialsysteme bereichern. Und da ist es, glaube ich, erstmal total wichtig, dass man klarstellt, dass es halt einfach nicht passiert ist. Also der Anteil von Menschen unter den Polen, Bulgaren, Rumänen, die Sozialhilfe beziehen oder Sozialleistungen beziehen, ist nicht höher als im Rest der Bevölkerung in Deutschland. Und es gibt auch Erhebungen dazu, zu den Menschen, zu den Geflüchteten, die 2015 gekommen sind, da ist der Prozentsatz immer noch höher. Aber auch da nähert er sich über die Jahre dem Durchschnitt in Deutschland an. Das heißt, so dieses Bild der Leute, die nur hierher kommen, um nicht um zu arbeiten, sondern sozusagen um vom Sozialstaat zu profitieren, ist in der Breite auf jeden Fall falsch. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der wichtig ist. Ich glaube, der andere Punkt, der wichtig ist und der aber auch sehr heikel ist, ist, dass man sich bewusst machen muss, dass Deutschland auf Menschen angewiesen ist, auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen ist. Und da geht es gar nicht nur um den Bereich, den ich untersucht habe, diese Hilfsarbeitskräfte, sondern da geht es halt auch um Fachkräfte. Das Thema ist ja in den Medien, wird ja durchaus besprochen, aber auch im akademischen Bereich sind wir auf Menschen aus dem Ausland angewiesen. Das heißt, es gibt diese Zahl vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland braucht eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000 Leuten. Nettozuwanderung heißt, man muss auch noch mitbedenken, dass da Leute wieder gehen. Das heißt, es müssen pro Jahr über 1 Million Menschen nach Deutschland migrieren, um die Auswirkungen des demografischen Wandels halbwegs abzufedern. Das heißt, es müssen die Leute kommen. Und andererseits finde ich daran, also das finde ich wichtig, dass man sich das bewusst macht. Ich finde es aber auch wichtig, dass man dann nicht aus dem Blick verliert, wie sieht die Arbeit tatsächlich aus? Also es kann halt nicht sein, dass wir brauchen 400.000 Leute, die sollen alle herkommen und dann landen die eben genau in diesen Branchen und arbeiten zu diesen Verhältnissen, wie ich es untersucht habe. Das finde ich halt total wichtig, dass man das dabei eben nicht aus dem Blick verliert.
Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Du hast ja mit vielen Menschen gesprochen für das Buch, hast viele Geschichten gesammelt und gehört. Gab es eine, die dich besonders getroffen oder berührt hat oder dich besonders im Kopf stecken geblieben ist?
Also man geht ja nicht unvoreingenommen dahin. Also ich habe natürlich relativ viel recherchiert und gelesen vorher und wusste auch so ein bisschen, was mich erwartet. Ich weiß, was hängen geblieben ist, ist eine Unterkunft in Fürth, einfach weil ich wirklich niederschmetternd war. Das war so eine Zweiraumwohnung, in der 7 Leute gewohnt haben, vor allen Dingen Bauarbeiter aus Rumänien. Man kann sich das halt vorstellen, total vollgestellt, überall Klamotten, das roch so nach Essen. Ich weiß noch, da hatte jemand so Parfüm versprüht, in der Hoffnung, dass es so den Geruch überdeckt. Das hat es aber natürlich noch schlimmer gemacht. Also die Leute haben 350 Euro für ein Bett bezahlt. Also 3
für ein Bett.
Für ein Bett, ja. Also für ein Bett in dieser Zweiraumwohnung. Und das ist natürlich Mietwucher. Also der Mann, der die da untergebracht hat, hat die dann auch angewiesen, dass sie die Rollläden runterlassen, dass man von außen nicht reinkommen kann. Also wie prekär diese Bedingungen sind, das hat mich schon, besonders diese Wohnung hat mich schon schockiert. Und dann natürlich die persönlichen Geschichten der Leute. Also was bei mir vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist ein junger Rumäne, der in der Fleischbranche arbeitet. Die hatten auf so eine Annonce geantwortet, da klang das alles ganz gut. Und dann, ne, Salamifabrik, 8 Stunden Arbeit, schönes Zimmer oder Mobiltelefonung in Bielefeld. Und dann sind die hier aus dem Bus gestiegen und es hieß so, nee, ihr arbeitet jetzt im Schlachthof. Und es gab schon in der Wohnung, der war 25 und hatte einen einjährigen Sohn, den er aber nur 5 Monate gesehen hat. Und das macht schon was mit einem, wenn man sieht, da ist eine eigenständige Familie, also der einfach ein Kind in die Welt setzt und dann das Kind nicht sehen kann. Ja.
Ja, herzzerbrechend. Naja, vielen Dank nochmal, Sascha. Ich fand es total spannend, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir müssen als Linke mehr über dieses Thema sprechen und mehr Bewusstsein dafür schaffen, was es eigentlich bedeutet, für die meisten Menschen nach Deutschland einzuwandern und was für eine fiese Ausbeutung dahinter steckt. Sein Buch nochmal heißt Ganz unten im System, ist erschienen beim S. Hirzel Verlag, kann ich wärmstens empfehlen als eine Einführung, eine sehr menschliche Einführung in dieses wichtige Thema. Vielen Dank, Sascha, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Alright. Das war die Folge für heute. Vielen Dank an Sascha für das sehr informative Gespräch über ein wichtiges Thema, das meiner Meinung nach in dem heutigen Diskussionsklima einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Und danke an euch dafür, dass ihr zu Ende gehört habt. Mein Name nochmal ist Lauren Balhorn. Ich bin Chefredakteur von Jacobin und hoste auch jede Woche diesen Podcast. Wir erscheinen immer freitags, irgendwann nachmittags zwischen ungefähr 14 und 17 Uhr. Waren jetzt ein paar Wochen lang in der Sommerpause, aber sind jetzt wieder da und werden wieder wöchentlich erscheinen. Wenn du den Podcast gut findest, bitte denk daran, ihn zu abonnieren, ihn 5 Sterne in der Bewertung zu geben und vielleicht auch sogar noch in deinem Freundeskreis oder über Social Media zum Beispiel weiter zu empfehlen. Wenn du den Podcast aber noch besser findest als nur gut und willst, dass er noch lange erscheint, kannst du das am besten unterstützen, indem du ein Abo bei Jacobin abschließt unter www.jacobin.de/abonnieren. Alle kostenlose Inhalte, die wir produzieren, seien es die Podcasts, die YouTube-Videos oder auch die täglich erscheinenden Online-Artikel, können nur weitergemacht werden, weil tausende Menschen uns abonnieren und damit uns eine finanzielle Sicherheit geben, auf deren Basis wir alle anderen Projekte stemmen und finanzieren können. Deshalb, wenn du es noch nicht getan hast, bitte überleg doch, ob du nicht auch ein Abo schließen kannst. Wir sind für jeden Einzelnen mehr als dankbar. Das war's. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.